Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Angela Davis war in den USA schon eine bekannte linke Aktivistin, als das FBI die Universitätsdozentin, Bürgerrechtlerin und Kommunistin 1970 auf die Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher in den USA setzte. 4 Menschen waren bei einer Schießerei getötet worden, mit einer Waffe, die auf ihren Namen gekauft worden war. Davis wurde verhaftet, ihr drohte die Todesstrafe. Es folgte eine Welle internationaler Proteste und eine Solidaritätsaktion auch der DDR-Führung, bei der DDR-Bürger vom Schulkind bis zur Rentnerin begeistert mitmachten. 1972 sprach ein Gericht Angela Davis dann frei. Die Postkartenaktion der DDR ist inzwischen 50 Jahre her. Gerade gibt es dazu Ausstellungen in Deutschland, aber auch in den USA. Dort wird zurückgeschaut, unter anderem in der Kunsthalle im Lipsiusbau in Dresden. Das Goethe-Institut in New York diskutiert an diesem Freitag den Einfluss von Angela Davis auf Kunst und auf Ausstellungsmacher bis heute. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon hat mit 2 ehemaligen DDR-Bürgern gesprochen, die Deutschland heute in den USA vertreten, über ihren Blick auf Angela Davis damals und heute.
Erstmal war sie schwarz. Ja, es war auch etwas Exotisches. Sie war anders.
David Gill sitzt in seinem Büro. Der Blick fällt auf Hochhäuser und den glitzernden East River. Gill ist der deutsche Generalkonsul in New York. Er hat in der Stasi-Unterlagenbehörde gearbeitet, für die evangelische Kirche und unter Joachim Gauck das Bundespräsidialamt geleitet. Aber in dieser Minute ist er wieder 6 Jahre alt und zurück in Herrnhut in Ostsachsen, in der DDR damals, wo die Gill-Kinder in einer evangelischen Familie eher staatsfern aufwuchsen. Angela Davis fanden sie trotzdem faszinierend.
Sie war so ganz anders als die anderen, die als internationale Verbündete der DDR hofiert wurden in der DDR. Viele graue Männer, ähnlich aussehend wie Erich Honecker.
Was ich natürlich noch weiß, ist, dass wir auf Deutsch geschrieben haben, weil wir ja kein Englisch konnten. Und Freiheit für Angela Davis. Das war das Schlagwort, Freiheit für Angela Davis.
Simone Lessig war 7 Jahre alt, als sie diese Worte auf eine Postkarte mit Rosenmotiv und vorgedruckter Adresse mehr malte als schrieb. Der mächtige Klassenfeind bedrohte eine engagierte junge Frau mit dem Tod. Das berührte die 7-Jährige, die in einem eher unpolitischen Arbeiterhaushalt in Altenburg aufwuchs und zuerst von der Klassenlehrerin hörte, von Angela Davis.
Dass es jetzt ganz wichtig ist, dass die Weltöffentlichkeit aufsteht und den US-Imperialismus in die Schranken weist und für die Freiheit dieser Frau kämpft.
Als Kinder seien sie auch über das Fernsehen mit dem Vietnamkrieg und später dem Putsch in Chile vertraut gewesen, erzählt die Kultur- und Sozialhistorikerin Lessig, die seit 6 Jahren das Deutsche Historische Institut in Washington leitet.
Und in diesem Umfeld war natürlich für uns die USA der große Aggressor, das war die imperialistische Macht. Diese Frau war sozusagen in diesem David- und Goliath-Schema für uns die große Heldin, die einerseits unglaublich tapfer war, aber für uns auch andererseits Unterstützung brauchte.
Wie Simone Lessig schrieben Millionen DDR-Bürger Angela Davis solidarische Grüße zum Geburtstag in die USA und forderten bei den Behörden ihre Freilassung. Die Postkarten für Angela-Kampagne sei ein riesiger Erfolg der DDR-Propaganda gewesen, gerade bei den eigenen Bürgern, sagt Simone Lessig mit der Brille der Historikerin.
Angela Davis kam faktisch für die DDR-Führung zur rechten Zeit, um sich ein Stück ein popkulturelles Image zuzulegen. Ich meine, es war gerade dieser Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker passiert, der sich doch sehr darum bemühte, die Jugendlichen auch für den Sozialismus zu gewinnen.
Was der DDR-Führung nicht passte an der US-Kommunistin und Bürgerrechtlerin, das wurde unter den Teppich gekehrt.
Dass sie eigentlich für etwas stand, was die DDR-Führung bekämpfte, nämlich Freiheitsrechte und Human Rights, also Menschenrechte, das wurde nicht thematisiert, ganz im Gegenteil.
Nach ihrem Freispruch 1972 ließ sich Angela Davis immer wieder von Erich Honecker einladen und vorführen, besonders umjubelt bei den Weltjugendfestspielen. Doch ihre Faszination behielt sie, auch für kritischere DDR-Bürger. Wenn man anders sein wollte, sagt David Gill. So wie Gills Cousin.
Der hatte viel Haar und hat dann sein Haar getragen wie Angela Davis. Das passte eigentlich überhaupt nicht in das Bild, was die DDR-Führung von ihren Schülern und Pionieren und FDJlern haben wollte. Aber da konnte natürlich niemand was sagen.
Die Ikonisierung der US-Bürgerrechtlerin passte nicht zum Alltagsrassismus, den Simone Lessig, die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts, im Rückblick erinnert, für den sie als Kind aber keine Antenne hatte. Der deutsche Generalkonsul in New York, David Gill.
In meinem kleinen Städtchen in Ostsachsen, wo ich wohnte, da lebten letztlich auf dem Acker, hatte man ein paar Häuser hingestellt, da wohnten vielleicht 100 Mosambikaner, die in Zittau in der Textilindustrie arbeiteten. Die fuhr man da jeden Morgen von diesem in the middle of nowhere Haus zur Arbeit und dann wieder zurück. So versuchte man wirklich, diese Kontakte auch zu unterbinden. Und das war auch reiner Rassismus.
Freiheitskampf, Rassismus und grenzüberschreitendes Engagement. Für das Goethe-Institut in New York gute Gründe, die DDR-Postkartenaktion unter aktuellen Aspekten in mehreren Veranstaltungen aufzugreifen. Institutsleiter Jörg Schumacher.
Themen wie Rassismus und die Bewegung von Black Lives Matter sind Themen, die eben hier in den USA von aktueller Relevanz sind. Und wir haben sehr schnell in den Gesprächen mit unseren Partnern gemerkt, dass wir da mit diesem verschütteten und auch eher unbekannten Thema dieser Postkarten auf einen Nerv stoßen und auf ein Interesse stoßen.
Für die amerikanische Gesellschaft hätten sich die entscheidenden Fragen rund um Rassismus seit den 60er, 70er Jahren nicht verändert, glaubt David Gill. Allerdings ist er zuversichtlich, dass es diesmal zu Ergebnissen kommen werde, auch wenn viele US-Bürger sich der Diskussion immer noch verweigerten.
Was bedeutet es eigentlich, dass ein großer Teil der Gesellschaft eine Geschichte hat, die aus Zwang bestand, hierher zu kommen, hier zu arbeiten, die bis heute nachwirkt? Wie die Chancen verteilt sind, wie der Wohlstand verteilt ist, der Reichtum. All das ist heute vielleicht fast genauso virulent, wie es in den 70er Jahren war.
Die Black Lives Matter-Bewegung habe Festgefahrenes in Bewegung gebracht, glaubt Historikerin Lessig. Vielleicht auch, weil es anders als vor 50, 60 Jahren keine charismatischen Führungspersönlichkeiten gebe.
Ich hoffe einfach, dass vielleicht dieses breitere Fundament, das die Bewegung jetzt hat, noch mehr bewirken kann.